Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast. Ich habe ja so ein bisschen versprochen, was wir jetzt machen. Ich habe aber noch ein anderes wichtiges Thema gehabt, mit dem ich mich gerne beschäftigen würde. Und zwar ist das ein aktuelles Thema, wovon die einen oder anderen ja vielleicht gehört haben, was in der Schweiz auch jetzt nicht so eine große Relevanz hat, aber es in Deutschland eine große Relevanz hat. Und zwar haben das ja vielleicht die einen oder anderen gehört. Es gab nämlich eine Gesundheitsreform, die ab Januar 2027 in Kraft tritt in Deutschland. Und zwar hat der Bundestag und auch der Bundesrat zusammen beschlossen, dass es eben eine Überarbeitung von der Leistung der gesetzlichen Krankenkassen braucht. Und dabei ist die Homöopathie als ärztliche Leistung aus der, sagen wir mal, Grundversicherung, so wie man in der Schweiz sagen würde, rausgeflogen. Genau, und dazu würde ich heute gerne mein Statement machen. Ich meine, als Homöopathie-Podcast bin ich natürlich biased. So ist natürlich im Prinzip das Ende dieser Diskussion schon ein bisschen klar. Also worauf soll es auch sonst hinauslaufen? Insofern würde ich mir jetzt auch nicht anmaßen, da eine wirklich differenzierte Betrachtung machen zu können. Dafür bin ich natürlich viel zu viel überzeugt, auch nach jetzt 15 Jahren eher mehr als weniger. Ich hatte heute wieder einen vollen Tag mit Patienten und die Wirkungen von 2x3 Globuli auf die Patienten heute wieder in Fullform erlebt und gehört. Wenn man das so tagtäglich hat, ist irgendwie auch schwierig, an der eigenen Therapie natürlich zu zweifeln. Also das klar ganz vorneweg. Versuche ich auch gar nicht erst da irgendwie jetzt da wirklich beide Seiten neutral zu beleuchten. Und trotzdem würde ich mich gern versuchen, möglichst sachlich mit dem zu beschäftigen, was da eigentlich passiert ist. Und hoffe, dass ihr da auch Interesse habt, das vielleicht ein bisschen mal durchzugehen. Vielleicht haben wir die alle noch gar nicht auch davon gehört. Und ich würde so ein bisschen mit der Überschrift mal starten, was ist überhaupt wirklich beschlossen worden? Oder vielleicht fangen wir mal an, was ist nicht beschlossen worden, weil es natürlich auf das hin auch ein paar so reißischere Überschriften gab. Also die Homöopathie ist nicht verboten worden bisher. Die homöopathischen Ärzte bleiben auch Ärzte. Heilpraktiker dürfen weiterhin behandeln. Arzneimittel bleiben weiter zugelassen und erhältlich. Patienten dürfen Homöopathie weiter nutzen. Es wird einfach durch die Grundversicherung sozusagen nicht mehr versichert. Was dann mit den Privatversicherungen und Zusatzversicherungen passiert, ist dann sozusagen noch ein bisschen offen. Das wird dann wahrscheinlich noch irgendwann bekannt auch werden oder ist vielleicht schon, ich habe es noch nicht gehört, aber es geht sicher um diese gesetzliche Krankenversicherung, also die, die obligatorisch ist. Ne? Also man muss die haben und die zahlt jetzt für diese Leistung nicht mehr. Aber natürlich, wie in der Schweiz auch, die zahlt die Leistung nicht mehr beim Arzt. Das heißt, im Prinzip betrifft das jetzt erstmal ganz direkt nur die homöopathischen Ärzte. So. Das ist sozusagen beschlossen worden. Das heißt, die homöopathische und auch anthroposophischen Arzneimittel, die ja auch potenziert sind, werden nicht mehr von der Grundversicherung bezahlt. Und aber auch nicht die ärztlichen Leistungen. Also man kann sozusagen nicht mehr nur die Arznei nicht mehr abrechnen, sondern auch wenn ich eine homöopathische Anamnese mache, kann ich die auch nicht mehr absetzen von der Grundversicherung. Ne? Genau, das betrifft dann, wenn ich mich nicht irre, wahrscheinlich auch dann gewisse Spitäler. Es gibt ja auch einige anthroposophische Krankenhäuser, die das betreffen dürfte. Vielleicht kriegen wir da sogar mal irgendjemand als Interviewgast, wie sich das jetzt da bei denen ganz genau auswirkt. Zusätzlich dürfen Krankenkassen die Leistung auch nicht mehr anbieten, sozusagen, ne? Als Leistung. Okay, das ist mal, was sozusagen beschlossen wurde. Ich habe mir jetzt ein bisschen das rausgesucht aus ein paar Quellen, die hoffentlich alle richtig sind. Also das ist alles vom Bundesgesundheitsministerium.de oder Bundestag.de, also nicht irgendwelche Sekundärquellen, das sind alles Primärquellen. Ich hoffe, dass die deswegen alle richtig sind. Also die Begründung so mal zusammengefasst ist, es geht der Bundesregierung da um drei Punkte, wenn ich das so richtig verstanden habe. Das erste ist, geht es grundsätzlich darum, um die finanzielle Stabilisierung. weil die Grundversicherung in einem erheblichen Defizit steht. Ja, genau. Das zweite ist sozusagen die Wirtschaftlichkeit der Krankenversicherung im Allgemeinen. Also muss die Leistung, die sozusagen über die Krankenkasse angeboten wird, ist es wirtschaftlich in irgendeiner Form. Und das dritte war natürlich auch die wissenschaftliche Diskussion rund um die Homöopathie. So. Finanziell ist es so, dass, dass es aktuell eine Finanzierungslücke in 2027 gibt von 15 Milliarden Euro. Vermutet wird, dass diese Finanzierungslücke aktuell wächst auf 40 Milliarden Euro schätzungsweise bis 2030. Das ist so das Problem der nächsten Jahre, dass es also bis zu 40 Milliarden Euro, möglicherweise mehr, weniger, keine Ahnung, das stand so in diesem Artikel vom Bundestag, anwachsen könnte. Und deswegen muss man das Gesetz anpassen. Deshalb wurden auch die Krankenleistungen darüber überprüft, ob sie ausreichend sind, ob sie zweckmäßig sind, ob sie wirtschaftlich sind. Das ist bis heute, also das war schon vorher so, dass sie das sein müssen. Es wurde einfach nochmal überprüft, ob alle Leistungen, die angeboten worden sind, das erfüllt. Und es war dann eben auch noch die Frage, ob es darunter eben auch Bereiche gibt, die sozusagen vielleicht gar nicht wissenschaftlich anerkannt sind. So. Und diese Kommission, in dem Fall jetzt die Finanzkommission, ne, schreibt wahrscheinlich als Folge von irgendeinem Expertenrat, der das überprüft hat oder so. Ne? Das ist nicht ganz ersichtlich gewesen, aber die Finanzkommission hat dann rausgegeben, dass für Homöopathie gäbe es keine, ich zitiere, keine wissenschaftlich belastbare Evidenz für den Nutzen über den Placebo-Effekt hinaus. Die, die den Podcast gut kennen, sich in Homöopathie-Welt gut auskennen, die auch immer wieder sehen, unter meinem Podcast habe ich 3 oder 4 Links zu wissenschaftlichen Seiten, wo diese ganzen Sachen gesammelt sind, ja immer wieder hinterlegt, ne? Dass dieses Zitat da noch so steht in diesen offiziellen Seiten, werde ich später noch besprechen, aber das ist so mal das, was sie geschrieben haben. Und deshalb empfehlen sie die vollständige Streichung der Erstattung von Homöopathie und Anthroposophie. Die Einsparung wäre dann, rechnet mit einer Einsparung von 40 Millionen Euro pro Jahr. Das ist aber wichtig, das ist zumindest so, wie ich das verstehe, ist das so gerechnet, dass das die Einsparungen sind von den Menschen, die das sozusagen in Anspruch genommen haben. Da ist nicht mit drin, dass die denn ja unter Umständen andere Therapien benutzen. Also das muss man noch in dem Verhältnis sehen. Die Zahlen kann ich jetzt weder abschätzen noch einschätzen. Also man stellt sich vor, jemand kommt halt zum Homöopathen, also homöopathischen Arzt, hat da irgendeine Leistung in Anspruch genommen von der Homöopathie. Keine Ahnung, was die da nehmen, die Ärzte. Keine Ahnung, müsste man vielleicht auch mal recherchieren, um zu wissen, wie kommt man auf diese 40 Millionen Euro. Und der geht jetzt ja entweder zu demselben Arzt und bekommt eine andere Therapie, der geht zu einem anderen Arzt und kriegt dort eine andere Therapie. Ne? Also das muss man noch im Verhältnis sehen. Also die 40 Millionen sind nur die Einsparung dadurch, dass ich jetzt Homöopathie und Anthroposophie nicht mehr erstatte. Das sind nicht die endgültigen Zahlen, dass ich das wirklich einspare de facto, weil ja die Leute mit ihren Krankheiten dann woanders hingehen. Würden die alle jetzt auf privat wechseln und würden die alle dann Privathomöopathie in Anspruch nehmen über die persönliche Leistung, dann würden tatsächlich diese 40 Millionen Euro bei rauskommen. Um jetzt mal kurz noch mit den Kritikern der Homöopathie zu argumentieren, da ja aber Homöopathie nichts wirkt, müssten die ja dann mit ihren Krankheiten auch wieder zu anderen Ärzten und so weiter gehen. Das heißt, am Schluss landen diese Patienten natürlich in irgendeinem anderen Bereich der Gesundheitsversorgung und da kenne ich mich jetzt mit den Zahlen persönlich viel zu wenig aus. Ich kenne da mehr den Vergleich zwischen Heilpraktiker und Arzt, vom Stundenlohn zum Beispiel und so weiter, aber unter den Ärzten weiß ich jetzt nicht, inwiefern andere Medikamente und andere Therapien dann tatsächlich günstiger sind. Also vielleicht haben wir da irgendeine Stimme auch im Publikum, die das vielleicht nochmal rausfinden könnte. Oder ich reiche das vielleicht sogar auch noch nach. Wenn ich da noch mehr recherchiert habe, falls da Interesse von euch besteht, würde ich das auch noch mal gucken. Das heißt, wir hätten also nehmen wir das mal einfach, rechnen wir es jetzt nicht gegen und verfinden irgendwelche Zahlen, nehmen wir mal tatsächlich diese 40 Millionen pro Jahr, die würden wir einsparen. Von den 15 Milliarden kann ja jeder selber rechnen, wie viel es denn tatsächlich bringt. Das heißt, es stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, worum es jetzt da ganz genau ging. Also ich verstehe, Sie haben 40 Millionen eingespart pro Jahr. Super. Ist sicherlich auch allen Homöopathie- und Anthroposophie-Gegnern als Sieg zu verkaufen. Und das ist ja wahrscheinlich auch die Mehrheit. Also ich nehme an, den meisten Leuten ist egal, aber ne, es gibt sicherlich einen Großteil der Leute, aus dem Kritikerbereich, der ist ja in Deutschland recht mobil, wenn man so auf Instagram auch schaut oder auf Twitter oder so, dann sind es ja wirklich auch viele Leute, die es da prozentual gegen die Homöopathie stark machen. Also ich denke, das kann man da auch gut verkaufen. Also auch zum Beispiel, ja, wir haben ja gehört, die grüne Jugend hat sich ja auch dagegen ausgesprochen. Also gerade im politischen Bereich ist das ja ein gutes Thema. Oder wenn man sieht, Böhmermanns Folge über die Homöopathie oder auch von der MyLab, ne? Die Sachen, die sind ja extrem gut geklickt. Also ich denke, da gibt es auch eine große Klientel dafür, die das auch sehr gut findet. Einfach, da geht es ja natürlich nicht ums Geld. Also die werden nicht die 40 Millionen feiern, sondern ich glaube, die werden das als politisches Statement, was es ja unter Umständen auch ist, eher verstehen. Und auch so ein bisschen, ich glaube, das ist die positive Variante, wenn man so sehen will, auch so ein bisschen der positive Teil, dass man sich eben konsequent auch an ein gesundheitspolitisches Ideal, nämlich diese Evidenz basiert, über die wir nachher noch sprechen werden, auch so ein bisschen hält und das konsequent durchzieht. Weil ja so ein bisschen, also die Grundversicherung in Deutschland ist ja wie in der Schweiz, ist ja sozusagen ein gesellschaftliches Konstrukt. Das heißt, soll die Allgemeinheit für Verfahren aufkommen, hinter denen sie oder nicht stehen oder die nicht evidenzbasiert sind, nach irgendwelchen Kriterien. Das ist ja manchmal auch so diese plakative Frage, soll ich tatsächlich Steuern zahlen für Dinge wie zum Beispiel einen Krieg unterstützen, wenn ich da gar nicht dahinter stehe? Jetzt habe ich als Deutscher da ja gar kein Mitspracherecht. Das entscheidet ja der Bundestag und auch Bundesrat für mich. Kann nur alle 4 Jahre abstimmen, wer dann da im Bundestag sitzt. Also auch nicht direkt natürlich, ne, sondern nur für die Partei, die dann da einen Abgeordneten hinbringt. Aber die dann im günstigsten Fall für mich entscheiden. Das heißt, was ich dann tatsächlich nachher als Solidargemeinschaft tragen möchte oder nicht, entscheidet natürlich nicht der Einzelne, sondern nachher die Politiker. Genau, also deshalb ist dieses wirtschaftliche Punkt natürlich ein bisschen einfach nur schon durch die Zahlen ausgehebelt, ehrlich gesagt. Also ich finde es gut, also ne, man kann das gut finden, 40 Millionen eingespart sind 40 Millionen eingespart. Die kann man sich ja irgendwo anders hinbringen. Wenn man aber eine 15 Milliarden Lücke hat, ist das natürlich keine Lösung, sondern auch so ein bisschen, keine Ahnung. Man hat einen Gartenschlauch auf ein brennendes Haus gerichtet, so, und hofft jetzt, dass es sich löscht, ne? Und alle anderen jubeln, dass wenigstens einer den Gartenschlauch geholt hat, so. Das heißt, uns bliebe noch dieses Wirtschaftlichkeitsgebot. Das haben wir ja auch besprochen, das wäre sozusagen diese differenzierte Betrachtung. Also werden die Leute nachher durch Homöopathie tatsächlich gesund und so weiter. Das ist ja erstmal für eine politische Sache sehr schwierig zu überprüfen. Und ich denke auch, dass in Deutschland das soweit ohne weiteres gar nicht überprüfbar ist, wie wirtschaftlich das tatsächlich ist. Und das wird wahrscheinlich auch nicht weiter verfolgt. Und man müsste jetzt ja gucken, wo gehen die Patienten jetzt hin und haben die da mehr Erfolg? Das müsste man jetzt ja eigentlich gucken. Das könnten unter Umständen dann die Versicherungen herausfinden, ob die Leute, die vorher beim Homöopathen waren oder homöopathspannend waren, jetzt tatsächlich günstiger werden oder nicht. Das könnte man dann in irgendeiner Versicherungsauswertung machen, dass, ob das tatsächlich passiert ist oder ob die Gesundheitskosten dann auch noch gestiegen sind. Aber bei den Zahlen ist es dann eigentlich gesagt auch ehrlich wieder egal. Also selbst wenn die 40 Millionen dann nachher, sagen wir mal, weil sie andere Therapien machen, sagen wir mal, die sind 1,5 mal mehr, also noch die Hälfte mehr, oder selbst wenn sie gleich viel wären, ne, also wenn sie die 40 Millionen halt wieder kosten, halt in einer anderen Therapie, oder sagen wir mal, ist ein bisschen teurer, weil die Medikamente sind etwas teurer als unser Zucker, dann wären es jetzt 60 Millionen. Das würde auf diese 15 Milliarden Loch ja auch keine Rolle spielen. Ne? Im Prinzip. Also so gesehen ist es eigentlich auch egal, also selbst wenn man statt feststellt, dass die ganzen Homöopathie-Patienten jetzt, was sie ja nicht machen werden, ne, aber ein Teil davon tatsächlich zu teureren Medikamenten greifen muss als vorher, damit natürlich auch Nebenwirkungen hat und so weiter. Selbst wenn die jetzt mehr kosten, würde das wahrscheinlich das Hauptproblem, was dieses Gesundheitssystem hat, sowieso nicht lösen, weil es es vorher auch nicht ausgelöst hat, jetzt rein von den Zahlen her. Insofern ist auch das zweite Argument der Wirtschaftlichkeit fraglich. Jetzt habe ich natürlich nicht alle Zahlen vor, vielleicht haben die das hier in den Versicherungen irgendwie nochmal anders gerechnet oder sehen das auch anders, aber von dem, was ich jetzt herausfinden konnte über diese öffentlichen offiziellen Seiten, ohne da irgendwelche Sekundärseiten hinzuzunehmen, ist mir auch dieses Wirtschaftlichkeitsthema nicht ganz klar. Insofern ist natürlich das einzige Argument, was durchtragbar ist, was ich finde, was sie aus ihrer Sicht ja auch immer wieder mit dieser einen einzigen Metastudie aus Australien begründen, die fehlende Evidenz und was man der Homöopathie ja tatsächlich vorwerfen kann, auch also faktisch, ist, dass der Wirkmechanismus in der Art nicht geklärt ist, dass er jetzt wissenschaftlich irgendwie in der Art verhebt, wie wir das benötigen würden, oder wie das beispielsweise jetzt bei Antibiotika ist. So. Also das ist richtig. Insofern, wenn man diese Maßlatte anlegt, was sie gemacht haben, ist natürlich die einerseits die Aussage falsch, also dass es keine wissenschaftlich belegbare Evidenz für Nutzen über den Placebo hinaus gibt, ist falsch. Das ist einfach nicht richtig. Aber was richtig ist, dass der Wirkmechanismus nicht geklärt ist und damit natürlich auch ganz viele Ausnahmen für die Homöopathie bestätigen. So, wenn man es ein bisschen positiv sehen könnte aus der Sicht, kann man zum Beispiel auch sagen, dass es positiv ist, dass jetzt dann eine Einheitlichkeit ist in der Evidenz. Also sie haben sich im Prinzip festgelegt, was denn jetzt Evidenz tatsächlich heißt. Das heißt, es ist eine rein schulmedizinische Sichtweise darauf. Insofern, wenn ich also das politisch und rein schulmedizinisch anschaue, dann ist natürlich dieser Punkt der fehlenden Evidenz gerade durch den Wirkmechanismus auch richtig. Den können wir in der Art nicht zeigen, wie die Schulmedizin. Allerdings ist die Aussage der Finanzkommission, wie ich sie hier zitiert habe, halt falsch. Also keine wissenschaftlich belastbare Evidenz ist Quatsch. Wie sie dann dazu gekommen sind, zu dieser Erkenntnis, wäre natürlich nochmal interessant. Hier könnte man jetzt verschiedene Sachen, also Desinformation, fehlende Information oder aktive Ignoranz, könnte man die drei Sachen mal diskutieren, führt uns aber wahrscheinlich nicht weiter als zu weiteren Spekulationen, so möchte ich da nicht drauf eingehen. So, ich würde das eher nochmal positiv beschreiben, was es eigentlich alles zur Homöopathie gibt. Ich habe in verschiedenen Podcasts die Zahlen auch schon mal genannt. Ich würde das jetzt nicht alles wiederholen. Ich würde nochmal sagen, es gibt sogenannte präklinische Studien und Grundlagenforschung, die sichtbare Änderungen gebracht haben zwischen Placebo und Homöopathie. Die sind auch veröffentlicht auf EPUB, also die sind nicht irgendwo in irgendeinem Hinterstübchen, auf irgendeinem, keine Ahnung was, ne? Bei Tante Käthe in der Kaffeetasse Satz oder so, sondern das sind veröffentlichte, einsehbare Sachen, also präklinische Grundlagenstudien, die gemacht worden sind. Nicht nur in Deutschland und der Schweiz, sondern auch natürlich im Rest der Welt. Also, ne, das ist jetzt nicht nur, ne? Israel zum Beispiel habe ich mir ein paar angeschaut. Sind jetzt vielleicht nicht gerade die Vorzeigeländer, ne? Iran, auch eine große Homöopathie-Szene gehabt, keine Ahnung, wie es da so steht im Moment. England ist ja eine große Homöopathie-Bastion, natürlich Indien und so weiter. Also ne? Das ist jetzt ja nicht nur so. Und wir haben es natürlich auch sogar in anderen Bereichen, also in der Schweiz natürlich gab es gute Studien, auch an Tieren zum Beispiel. So, wir haben dann klinische Studien, wir haben Metastudien und wir haben sogar Übersichtsarbeiten. Das heißt, es ist sogar das Gegenteil der Fall. Die Mehrheit, also summarisch jetzt, ne? Vielleicht nicht unbedingt qualitativ, das kann ich persönlich jetzt zu wenig einschätzen. Da mag ja die Finanzkommission von der Bundesregierung mir was voraus haben. Wahrscheinlich einen Haufen Experten. die es vielleicht sogar qualitativ besser einschätzen können als ich. Aber quantitativ kann man sagen, ist dies nicht der Fall. Quantitativ gibt es deutlich mehr, wie sagt man, signifikant positive, wissenschaftlich belastbare Evidenz, die für einen Nutzen der Homöopathie sprechen. Ich habe es auch schon mehrmals ja zitiert, ne? Von der Universität Bern, wo da ja geforscht wird, unter anderem, aber das kann man auch überall anders ja an den anderen Links nachlesen, die ich unten geteilt habe. Wenn man den aktuellen Stand der Wissenschaft nimmt, dann ist sozusagen, jetzt mal salopp gesagt von mir aus, alles, also es legt nahe, alles bis auf den Wirkmechanismus, legt nahe, dass Homöopathie klar über den Placebo-Effekt hinaus wirkt. Jedenfalls quantitativ, also in der Mehrheit der Studien. Ne? Ich glaube, ich schon mal erwähnt, ne? 5 von 6 oder 6 von 7, gerade die Zahlen nicht mehr genau, der Metastudien sind signifikant positiv und auch der Studienspiegel ist, glaube ich, 60% positiv von den Homöopathie-klinischen Studien und auch von den präklinischen Grundlagenstudien, die letztens wieder vorgestellt worden sind vom Stefan Baumgartner, waren auch die Mehrheit positiv, also ein homöopathisch potenzierter Arznei gegenüber Placebo bei Pflanzen. Das heißt, wir haben auf der Pflanzenebene, das heißt, wir haben auf der Tierebene, wir haben auf der Menschenebene sowohl positive Grundlagenstudien als auch klinische Studien, als auch Metastudien, als auch diese Übersichtsarbeit von Hamre, die 2022 rausgekommen ist und auch nochmal sehr positiv war. Da gibt es auch einen Podcast von dem Deutsche Vereinigung Homöopathischer Ärzte, die es auch nochmal klargestellt haben. Ja, genau. Also insofern ist diese, sagen wir mal, der Studienspiegel legt dieses Zitat ganz klar als falsch heraus. Da kann man jetzt natürlich drüber nachdenken oder mal fragen, wie sie denn jetzt darauf kommen, wenn das ja offensichtlich nicht der Fall ist. Ich denke, sie werden dann im letzten Punkt den Wirkmechanismus ins Feld führen und da gibt es dann auch im Prinzip keine gute Argumentationsstrategie, weil dann müsste man natürlich argumentieren, dass man an verschiedene Herangehensweisen der Krankheiten und Lösungen nicht denselben Standard setzen kann. Also Ziel ist ja eigentlich, dass es dem Patienten besser geht. Und wenn die klinischen Studien das nahelegen, dass es das tut, wenn die Metastudien 6 von 7 das nahelegen, dass es das tut, dann gibt es ja schon mal zum Beispiel für die Frage der Wirtschaftlichkeit oder Zweckmäßigkeit eigentlich keine Frage. Das ist ja damit schon mal erledigt. Ne? Das heißt, der Wirkmechanismus ist ja für den zweiten Punkt, also ist die Leistung sinnvoll, weil sie beim Patienten funktioniert, hat ja mit dem Wirkmechanismus erstmal nichts zu tun. Ne? Sondern beim Wirkmechanismus setzt man eigentlich an, sozusagen gleiches Recht für alle. Ne? Alle müssen irgendwie ihren Wirkmechanismus darlegen. Das ist ja bei der Medizin auch ein riesiger Apparat, der dahinter steht, der sowas dann prüft. Bei Impfung zum Beispiel, wenn er da Jahre vergehen ja normalerweise, bis so eine Impfung überhaupt erst zugelassen wird, weil man eben den Wirkmechanismus auf den Menschen etc. pp. Bei der Homöopathie weiß man nicht, wie es wirkt, also kann man natürlich auch keine Sicherheitskonzepte oder Dosierungsempfehlungen oder ich weiß nicht, was alles standardisieren. Das heißt, es gibt für die Homöopathie natürlich keine Standardisierung. Jetzt, no, genau, ich denke, das reicht jetzt auch mit Verständnis für diese Seite, weil wir ja die Homöopathie jetzt nach den vielen Folgen, die ich aufgenommen habe, ja kennen und verstehen, dass bei uns die Herangehensweise ganz eine andere ist. Aber ich wollte versuchen, diese Punkte nochmal durchzugehen. Das heißt, ich gebe der Bundesregierung sozusagen von den 4 Punkten, also sie haben ja eigentlich nur 3 aufgeschrieben, aber von den 3,5 Punkten gebe ich ihnen nur den halben. Ne? Also ich finde weder, dass es eine finanziell sinnvolle Reform ist, noch finde ich, dass es wirtschaftlich eine sinnvolle Reform ist, noch finde ich, dass es von der Evidenzargumentation her eine sinnvolle Reform ist, weil das nicht stimmt. Aber ich gebe Ihnen den halben Punkt, dass gleiches Recht für alle gilt. Finde ich okay. Kann man ins Feld führen, wenn das die Argumentationsstrategie ist. Dann ist es richtig, dann können wir, weil wir einen ganz anderen Ansatz verfolgen und deshalb diese Kriterien der Schulmedizin weder erfüllen können, noch ehrlich gesagt erfüllen wollen. Das ist jetzt kein persönlicher Unwille, sondern die Homöopathie will ja auch was ganz anderes. Also ne, als Therapie itself, will sie gar was ganz anderes. Das heißt, sie will auch gar nicht ja so funktionieren, wie die Schulmedizin funktioniert. Also, um mal das nochmal klar zu machen, grob. Ich will ein Medikament haben, was bei allen Kopfschmerzpatienten die Kopfschmerzen lindert. Das ist ja das, was die Schulmedizin will. Das will Homöopathie ja gar nicht. Deshalb kann es auch gar nicht bieten in dieser Art der klinischen Studie. So, genau. Also das meine ich mit wollen. Das ist jetzt nicht aus Ego oder so. Ne? Die Homöopathie funktioniert ja ganz anders. Das heißt, auch da kann ich sozusagen, okay, alles, was nicht so funktioniert wie Schulmedizin, also ein Mittel für alle Kopfschmerzpatienten, ist raus. Insofern, wenn das natürlich das Kriterium ist, also die, sagen wir mal, die Hochsprungstange, über die halt alle springen müssen, um sich zu qualifizieren, dann kann Homöopathie aus diesen zwei Gründen da nicht überspringen. Punkt. Wir können nicht so hoch springen, auch wenn hoch vielleicht nicht das richtige Bild dafür ist. Wir können über diese Latte können wir nicht überspringen. Genau. So, das mal dazu. Ich würde gerne nochmal auf Evidenz als solche eingehen, weil das ja auch natürlich jetzt, also es gibt ja jetzt verschiedene Fragen, die man jetzt stellen kann. Wobei, ich habe noch zwei Punkte vorbereitet, vielleicht machen wir das nochmal. Also, die Befürworter habe ich noch gefunden. Was war die Befürworter der Reform? Also, ich habe ja einerseits gesagt, was die befürworten ist, dass es eben die Solidargelder sollen nur für nachweislich wirksame Leistungen verwendet werden. Das haben wir gerade besprochen. Die Homöopathie erfüllt den Evidenznachweis nicht. Deshalb ist der Abschluss folgerichtig. Dass einzelne Krankenkassen Homöopathie als Ersatzleistung anbieten können, sei mit diesem Prinzip nicht vereinbar. So, ne? Also Gleiches für alle. Das heißt, wenn man so die Befürworterpunkte nimmt, haben sie eigentlich vor allen Dingen prinzipielle Argumente. Und nicht unbedingt inhaltliche. Ja, ist vielleicht eine Unterstellung, aber es ist zumindest das, wenn man es so liest in dem bundesgesundheits.de Artikel dazu. Die Gegner derweilen haben jetzt Teile, die ich auch schon vorweggenommen habe. Die Einsparungen seien finanziell kaum relevant. Patienten verlieren die Wahlfreiheit. Krankenkassen verlieren ihre Satzungsautonomie. Und eventuell entstünden an anderer Stelle höhere Kosten. Und die integrative Medizin, die ja die moderne Medizin eigentlich auch ist, nein, auch in der Schweiz wird das mehr und mehr gefordert, gewollt und auch sehr erfolgreich zum Beispiel in Notwil angewendet. Also integrative Medizin wird geschwächt. Genau. Ja, also das vielleicht noch so als Abschluss zu meinem Analyse von dem. Jetzt kann man extrem viel machen. Wir werden auch ein paar Fragen noch besprechen. Jetzt beginnt aber so ein bisschen natürlich auch der Meinungsteil. Also wenn euch das jetzt schon zu viel Einseitigkeit war, wird es jetzt noch schlimmer. Aber als Homöopathie-Podcast, sage ich nochmal, kann ich jetzt auch nicht in die andere Richtung weitergehen, als ich das bisher schon gegangen bin. Ich gebe euch den halben Punkt für den Wirkmechanismus. Alle anderen kann ich euch nicht geben. Und deshalb ist natürlich jetzt nicht unbedingt die Frage, wer hat recht, weil das ist müßig. Da kann ich auch gar nichts zu sagen. Sondern die Frage ist ja zum Beispiel, worum ging es jetzt eigentlich in dem? Ne? Also war das jetzt tatsächlich eine gesundheitspolitische Entscheidung? Ne? Oder war das einfach eine konsequente Umsetzung von einem gesundheitspolitischen Prinzip? Oder ist das ein Statement? Oder ist das vielleicht sogar auch eine rein propagandistische oder polemische Entscheidung gewesen? Jetzt gar nicht irgendwas mit den Gesundheitsthemen zu tun hat, hat man dem Druck von Kritikern nachgegeben. Also warum, also man könnte auch zum Beispiel fragen, hat die Bundesregierung nicht wichtigere Themen? So, also nicht jetzt unbedingt als die Gesundheitskosten, finde ich nicht. Also ein gutes Thema. Aber ohne jetzt da auch so wieder Kampfzahlen ins Feld zu führen, aber man hat ja relativ viel Geld für andere Themen im Moment gehabt in letzter Zeit. Was jetzt dann genau wohin geflossen ist, wie viele Milliarden, kann ich jetzt, will ich auch gar nicht alles aufzählen. Ist vielleicht ja dann auch oft durch vorwegeilende Überschriften in irgendwelchen Zeitungen vielleicht am Schluss auch gar nicht richtig. Ne? Aber ich sag mal, es wurde ja relativ viel in Krieg und Kriegstauglichkeit investiert. Weiß nicht, ob man die 40 Millionen nicht vielleicht nur übrig hätte. So, also ne, das sind einfach Fragen, die man sich jetzt stellen kann. Dann ist die Frage, soll eine gesetzliche Krankenversicherung, was soll die überhaupt für Leistungen bezahlen? Könnte man sich fragen, das könnte man ja nochmal diskutieren. Was will denn überhaupt der Wähler, das ist der Vorteil in der Schweiz, da hat man darüber abgestimmt und hat festgestellt, die Leute wollen das. Und zwar, wie ich auch letztes Mal wieder erwähnt habe, mit einer der überhaupt höchsten Abstimmungsergebnisse seit ever. Ich glaube 64% oder so, kann man jetzt ja mal gucken, die letzten Abstimmungsergebnisse, die waren immer ganz knapp. Also das war so 49 zu 51 oder vielleicht mal 53 zu 47 oder so. Also man könnte auch sagen, selten war sich die Schweiz so einig. Ja. Und natürlich, wer bestimmt nachher das? Ne? Also wer bestimmt, was evident ist? Wer bestimmt, was wissenschaftlich ist? Oder andersrum könnte man auch fragen, ist Patientenzufriedenheit überhaupt ein Kriterium? Also wenn der Patient sagt, ich bin aber zufrieden mit Homöopathie, ich würde es gerne bezahlt haben, ist das überhaupt ein Kriterium? Also man kann jetzt ja viele Fragen da stellen. Die will ich gar nicht alle diskutieren. Aber ein paar habe ich mir rausgesucht, wo ich nochmal drüber sprechen wollte, nämlich diese drei Säulen der evidenzbasierten Medizin. Das ist einerseits die Erfahrung der Fachpersonen, also gibt es genügend homöopathische Fachpersonen, in dem Fall Ärzte, die mit der Therapie praktischen Erfolg in der Praxis haben, ist eine der Säulen. Die zweite Säule ist eben die klinische Evidenz in Studien, das haben wir eben besprochen. Und dann gibt es eben den Patientenwunsch. Ne? Das sind eigentlich die drei Säulen der Evidenz. Deshalb behaupte ich ja auch immer wieder, Homöopathie ist ja wohl evidenzbasiert. Ne? Und dann ist ja die Frage, wie viel Evidenz reicht jetzt aus? Ne? Also reichen zum Beispiel auch zwei von drei Säulen? Muss es immer alle drei Säulen erfüllen? Wie stabil müssen die drei Säulen sein? Was reicht dann nachher aus für klinische Studien? Reichen diese 6 von 7 Meta-Analysen nicht? Braucht es, keine Ahnung, 8, 10, darf nicht eine dagegen sprechen. Und wenn man das dann auf die Medizin umlegt, werden alle Metastudien von allen Medikamenten, die so im Umlauf sind, sind da auch alle immer positiv oder gibt es da auch mal 6 von 7, wo nicht gut sind? Werden die dann auch aus dem Verkehr genommen? Gut, da kann man jetzt nicht ganze Leistung streichen, da kann man nur Medikamente streichen. Zählt auch langjährige Erfahrung. Also Millionen von Leuten sind ja mit Homöopathie seit Jahren zufrieden. Millionen von Leute machen das auf der Welt. Ne? Also wie geht man mit Verfahren um, bei denen Millionen Patienten subjektiv einen Nutzen erleben? Also, ist das Evidenz oder nicht? Ne? Ja, also das finde ich noch wichtig, dass man darüber nochmal gesprochen hat, weil dieser Begriff Evidenz offensichtlich auch nicht ganz klar definiert ist, weil es sich nach diesem Evidenzmodell, was ursprünglich war, dieses Drei-Säulen-Modell, offensichtlich ja nicht gerichtet wird. Jedenfalls nicht in der Art, wie ich das verstehe. Wir hatten ja dazu auch schon eine Ärztin im Podcast, die es auch nochmal erklärt hat. Und eben ist sozusagen die persönliche Erfahrung des Patienten überhaupt ein Punkt, den man noch nehmen sollte. Man könnte jetzt sagen, dass die Bundesregierung sich dafür entschieden hat, diesen Punkt nicht mehr zu geben. Ne? Patientenzufriedenheit oder auch Zufriedenheit der Leute, die damit arbeiten. Ne? Also die beiden Säulen haben sie eigentlich weggewischt und gesagt, evident ist nur noch was sich in klinischen Studien zeigt. Also die Frage, ob das nicht sogar weniger evident ist als vorher. Und dann ist natürlich die Frage der Therapiefreiheit. Also wenn wir mit dem Argument einhergehen, wo ich mir vorher den Punkt gegeben habe, ist natürlich auch die Frage, ob ich Ihnen den vielleicht nicht auch wieder wegnehmen kann. Also gleiches Recht für alle. Das heißt, in dem Fall ist ja der gleiche Recht für alle der kleinste gemeinsame Nenner. Ne? Also gleiches Recht für alle könnte ja auch sein, naja, komm, wähl deine Therapie selber, ob es dir nützt oder schadet. Ey, come on, ist dein Problem. Also wenn du halt so eine komische Placebo-Scharlatan Homöopathie-Sache da wählst, ja, wenn du halt keine richtige Therapie willst, geh halt sterben. Ne? Also warum darf ich als mündiger Bürger in Deutschland das nicht selber entscheiden? Ne, warum wird mir das von der Solidargemeinschaft vorgeschrieben, vor allen Dingen, wenn es diesen kleinen Betrag nur betrifft? Jetzt will ich auch nicht sagen, ne, für mich persönlich wären 40 Millionen tipptopp, also würde ich nehmen. Also das ist ja auch mal relativ, was jetzt ein kleiner Betrag ist, aber im Sinne von 15 Milliarden, ne? Also das ist schon ein kleiner Betrag. Hat der Patient oder der mündige Bürger, der mündige erwachsene Bürger in Deutschland das Recht, vielleicht sich auch selber zu entscheiden, was für ihn evident ist oder nicht? Offensichtlich nicht. Vor allen Dingen, wenn er ja selbst Beiträge zahlt. Also ist jetzt nicht so, dass er das ja einfach geschenkt bekommt. Er zahlt ja Beiträge in diese Kasse. Da hat er dann auch ein Mitbestimmungsrecht, was davon bezahlt wird. Oder muss er sozusagen eine, also nehmen wir an, es wäre andersrum, ne? Nehmen wir an, sie hätten jetzt, also was natürlich absurd wäre, aber nehmen wir an, sie hätten jetzt die Schulmedizin gekickt. Ne? Ich meine, was dann los wäre? Ne? Stell vor, also dann würden die jetzt weiter Beiträge zahlen, nur noch für Homöopathie und Anthroposophie. Also, ne, das muss man sich auch mal andersrum vorstellen, weil da hätten wir richtig viel Geld gespart, oder? Also, da würde ich auch sagen, Entschuldigung, warum darf ich jetzt meine Therapie, wird jetzt plötzlich nicht mehr bezahlt? Also, warum wird mir das auch abgesprochen? Ne? Ich meine, wenn man hat ja jetzt versucht, die Homöopathie über Jahre zu diskreditieren, eben über diese wiederholende, was ja auch die Finanzkommission da geschrieben hat, über diese wiederholenden, ich sage es jetzt ganz direkt einfach, falschen Informationen. Ist über Jahre, über jedes Comedy-Programm, über jeden Comedy-Podcast, über jeden Sommerloch im Fokus, Welt, Spiegel und wie sie heißen, ist ja Homöopathie in den Dreck gezogen worden. Das scheint ja nicht zu reichen. Also die Leute gehen ja leider immer noch zum Homöopathen, obwohl man ihnen ja schon erklärt hat, dass sie da nur Placebo nehmen. Ich meine, jeder und seine Mutter hat sich ins Zeug gelegt. Alle deutschen Koryphäen haben dazu mal was Negatives gesagt. Und die verdammten Leute hören einfach nicht auf, zum Homöopathen zu gehen. Also komm, jetzt nehmen wir es auch noch der Grundversicherung weg. Wir nehmen es von den Universitäten weg. Vielleicht checken sie es ja dann. Ne? Warum mute ich den Leuten entweder nicht ihre Krankheiten zu? Und lass sie selber entscheiden. Ich meine, sie haben ja die Möglichkeit, sich einen der 5 Millionen YouTube-Beiträge zu Homöopathie-Scheiße anzugucken und dann ihre eigene Entscheidung zu treffen. Warum dürfen die nicht? Dürfen sie nicht. Ist okay? Dürfen sie nicht. Aber Beiträge bezahlen müssen ja trotzdem. Und wenn die jetzt die Krankenkassenbeiträge sogar steigen, also stell vor, du bist jetzt Homöopathie-Kunde hauptsächlich, so wie ich zum Beispiel. Ne? Gehst seit Jahren sowohl mit dir, der Frau, mit den Kindern zum Homöopathen. Bist, wie in meinem Fall, immer gesünder geworden. Also je länger ich da hingehe, desto gesünder werde ich. Je älter ich werde, desto gesünder werde ich. Ich habe mal verglichen, ich habe jetzt so alte Laborwerte noch gefunden aus meiner Zivi-Zeit. Also, kann man vielleicht nicht direkt vergleichen, aber ich sag mal so, meine ganzen Blutwerte so sind besser. Gut, da war ich auch sehr krank, also ist vielleicht ein Scheißbeispiel. Streichen wir, schneide ich nicht raus, aber ne? Auf jeden Fall, sagen wir, subjektiv gesünder. Ich habe seit Ewigkeiten keine Halsentzündung mehr gehabt. Mein Heuschnupfen ist praktisch weg. Meine ganze Gemütsverfassung ist super. Meine Verdauung hat sich massiv stabilisiert. Also ich bin seit Ewigkeiten nicht mehr richtig krank gewesen. Ja. Das gilt auch für meine Frau. Das gilt auch für unsere Kinder. Also wir sind sehr zufrieden mit unserem Scharlatanweg. Würden den auch nicht anders gehen wollen. Zahlen ja trotzdem in die Grundversicherung, die wir praktisch nie brauchen, außer wir haben einen Unfall oder müssen halt so Laborleistungen jetzt beantragen wie jetzt. Allerdings dadurch, wie wir in der Schweiz eine Franchise haben, zahlt da niemand. Das zahle ich alles selber. Also insofern haben wir wahrscheinlich die Grundversicherung außer durch Verletzungen noch nie belastet. Soweit ich das weiß. Eventuell noch durch die obligatorischen oder notwendigen Schwangerschaftsthemen von meiner Frau, die natürlich die Grundversicherung auch nochmal belastet, wobei auch da ja ein Selbstbehalt dabei ist. Also insofern kann man uns jetzt auch nicht vorwerfen, dass wir durch unsere schändliche Scharlatan-Homöopathie, die uns beide sehr viel gesünder gemacht hat, das Gesundheitssystem nicht belasten, sondern immer ehrlich gesagt ja entlastet haben. Jetzt für uns, ne? Mag ja auch für andere anders sein, aber das ist jetzt in meinem Fall. Stell dir vor, du bist jetzt so ein Patient wie ich und jetzt wird es gestrichen. Jetzt gehe ich ja eh nicht zum Arzt, sondern zum Homöopathen. So mich würde das nicht mal betreffen, also auch nicht in Deutschland würde es mich auch nicht betreffen, weil wir aktuell zu keinem homöopathischen Arzt gingen. Aber ich kenne einige, die in Deutschland sehr gerne zum anthroposophischen Arzt gehen und die jetzt plötzlich die Sachen nicht mehr bezahlt bekommen. Und trotzdem muss er ja Beiträge zahlen. Und wenn jetzt das eintrifft, was ich ja vorher so ein bisschen schwarzmalerisch an die Decke geschrieben habe, dass jetzt unter Umständen ja die Beiträge sogar, also die Leute, die jetzt da woanders hingehen, unter Umständen sogar teurere Medikamente oder teurere Therapien in Anspruch nehmen müssten und die vielleicht sogar steigen, dann müsste ich, obwohl ich nicht mehr, also ich darf nicht mal mehr meine Therapie machen, die ich gern will. Ich muss immer noch Beiträge zahlen in der Krankenversicherung, wo ich Leistungen beziehe, die ich gar nicht will. Also deshalb auch nicht beziehen werde, sondern dann privat weitergehen will, wo ich gehe, wenn ich es mir dann irgendwie leisten kann. Das werden die meisten versuchen. Oder dann zum Heilpraktiker gehen Oder die Ärzte werden sich aus den Krankenkassen verabschieden, wenn sie das finanziell leisten können. Gibt ja immer mehr Leute, die, also ich weiß, unsere anthroposophische Ärztin, die wir hatten als Familie in Berlin noch, die hat sich schon lange aus den Krankenkassen verabschiedet. So, und jetzt steigen ja aber die Beiträge. Was ich glaube, was demnächst passieren wird in den nächsten Jahren. Weil sie ja ihr Loch, was wir vorher gesagt haben, ja jetzt nicht geschlossen haben durch diese 40 Millionen. Also um nochmal ein bisschen propagandistisch zu werden, wenn sie das Geld von der Tüchtigmachung für den Krieg nicht abzweigen, die 40 Millionen oder die 15 Milliarden, die sie ja locker jetzt gehabt hätten mit ihrem Sondervermögen, hätten sie ja die 40 Milliarden Loch einfach mal schließen können, oder? Also wäre auch möglich gewesen. Ich meine, sie haben ja den Kredit aufgenommen und hätten damit ja frei entscheiden können. Ihre Entscheidung war, das Geld nicht dafür zu benutzen, ohne jetzt zu sagen, für was sie benutzt haben, sondern dafür zwei beliebte Therapien aus der Grundversicherung zu streichen. Und das ist natürlich auch ein Vorgehen, was jetzt auch unter Umständen andere trifft. Also ich weiß nicht, wie viele dann vielleicht tatsächlich davon betroffen sind, aber wenn man die Grenze der Evidenz so zieht, dann sind natürlich werden mit der Zeit auch andere Komplementärverfahren davon betroffen sein. Das heißt, da wird man auch sehen, inwiefern sie da weiter vorgehen werden. Vor allen Dingen, wenn sich dann der Shift hingeht zu anderen komplementärmedizinischen Verfahren, die noch bezahlt werden. Bin ich gespannt, was dann passiert. Gut. Ja. Und natürlich die Frage, die wir auch schon so ein bisschen angeschnitten haben, die habe ich hier nochmal aufgeschrieben, aber die habe ich schon so ein bisschen erwähnt. Wann gilt Evidenz als ausreichend und wer entscheidet das? Ja. Im Prinzip ist das auch noch etwas, was wir der Politik schon in Covid vorgeworfen haben, dass sie sich eigentlich so ein bisschen natürlich auch einmischt in Sachen, die sie nicht unbedingt was angehen. Jetzt haben sie natürlich einen Haufen Berater und so weiter, aber die Frage, ne, ich habe Ihnen ja vorhin den halben Punkt gegeben für den Wirkmechanismus, aber die Frage Wirkthomöopathie ist ja eigentlich keine politische, ne, sodass der Bundesrat und Bundestag, die ja jetzt alle in der Regel jetzt keine Wissenschaftler sind, sich dann von einem Expertenrat natürlich hoffentlich eben diese 6 von 7 Metastudien haben vorlegen lassen und dann gesagt haben, naja, 6 von 7 Metastudien, 6 sprechen für die Homöopathie, eine dagegen. Bei der einen in Australien sind nur 5 genommen worden, bei den anderen deutlich mehr. Dann gab es noch diese Übersichtsstudie, die haben sie mir ja hoffentlich auch eingereicht, die Experten. Dann gibt es dann noch diese präklinischen Studien, da gibt es die guten Tiersachen, da gibt es diese eine Studie da, wo sie gezeigt haben, dass wenn sie Tiere homöopathisch behandeln, sie Antibiotikaresistenz und die Antibiotikagabe massiv reduzieren können. Das haben sie hoffentlich alles gesehen. Also Bundestag und Bundesrat, nehme ich mal an, die werden ja all diese Informationen bekommen haben, damit es auch eine wirklich wissenschaftliche Einordnung dieser Sache gibt. Dann wird da jemand gesessen haben und gesagt haben, naja, also 6 von 7 ist schon ein bisschen wenig. Also ich glaube, diese eine Studie aus Australien, die 5 Studien, die sie da zusammengenommen haben, ich glaube, die ist schon besser als die anderen 6, hat mir zumindest Frau Grams erzählt. Insofern ist ja das eigentlich eine wissenschaftliche Frage und keine politische. Das heißt, den halben Punkt könnte man ihnen auch noch auf eine andere Art wieder abziehen, dass sie eigentlich dafür gar nicht zuständig sind. Sie sind ja nur dafür zuständig, die Frage zu klären, soll die Solidargemeinschaft dafür bezahlen? Weil das ist letztendlich eine politische und gesellschaftliche Entscheidung. Ne? Und das wird halt oft vermischt, also dass die Homöopathie in der Wissenschaftswelt keine Anerkennung hat, ist halt noch lang keine politische Sache. Also mal gucken, ob mir ein guter Vergleich einfällt. Das wäre so ein bisschen wie, wenn in der Fußballlandschaft der Meinung wäre, Bayern München würde irgendwie unlauter spielen, weil sie immer gewinnen und deshalb wollen wir sie nicht mit raus haben und deswegen entscheidet dann die Politik, dass sie Bayern München nicht mehr dabei haben wollen und schließt sie dann aus vom Wettbewerb. Also das ist ja innerhalb der Fußballregeln so. Das hat ja die Politik nicht zu entscheiden. Ne? Ob es wirkt oder nicht. Ne? Ob die Solidargemeinschaft für gewisse Sachen bezahlt, das kann sie natürlich dann entscheiden und auf den Kriterien. Ja, insofern können wir den halben Punkt von mir aus auch wieder geben. Aber auf eine Art und Weise ist das auch eine wissenschaftliche Entscheidung, dass die Wissenschaft sich dafür entschieden hat, bei 6 von 7 Metastudien die 6 nicht anzuerkennen und die 7. schon. Das ist ja eine Entscheidung, die sie getroffen haben. Und die von allen Satire kann reproduziert wird, aber ja, ist im Prinzip eigentlich nichts, was die Politik wirklich was angeht. Und wo jetzt ein Politiker, der ja auch dann höchstens tertiär informiert sein kann, also primär oder vielleicht sogar nur quartiär, also der an vierter Stelle ja erst die Informationen durch vier stille Posten bekommt. Ich meine, wie soll der entscheiden, ob Homöopathie wirkt oder nicht? Also das kann er wahrscheinlich ja noch deutlich weniger als ich. Insofern ist natürlich auch fraglich, wer denn da über was entscheidet. Ne? Genau, und welche Experten denn da hinzugezogen werden und warum die kritischen Stimmen gar nicht gehört werden. Genau. Vielleicht jetzt, um langsam zum Ende zu kommen, weil ich denke, ich habe meinen Punkt auch da klar gemacht und mein Statement vielleicht nicht sehr deutlich, aber doch deutlich genug. Aber was bedeutet das praktisch jetzt für den Patienten? Homöopathie bleibt verfügbar. Wahrscheinlich werden mehr Behandlungen privat bezahlt. Zusatzversicherungen können an Bedeutung gewinnen. Viele homöopathische Praxen arbeiten ohnehin überwiegend mit Selbstzahlern. So, also insofern ist erstmal auch noch nichts passiert. Ich meine, der Ruf von Homöopathie ist eh im Arsch. Der ist jetzt dadurch nicht besser geworden. Aber was natürlich dann auch nochmal langfristige Folgen haben wird für die Homöopathie, ist natürlich dieses Wegsterben von Leuten, die auch in 20, 30, 50 Jahren dann noch für die Homöopathie eintreten können, weil es sie dann einfach nicht mehr gibt. Das heißt, die Homöopathie wird dann irgendwann wahrscheinlich aus dem intelligenten Ausland gestärkt werden, dort, wo Homöopathie-Spitäler florieren und dort, wo Homöopathie den Menschen auch bei den schwersten Krankheiten hilft, wie in Indien oder Südafrika, wo sie gar keine Alternative haben. Ja, und irgendwann werden die Leute das über Social Media dann halt auch mitkriegen. Sei es denn Homöopathie oder irgendeine andere verbotene Komplementärmedizin, also wenn man ihnen das nicht das Internet abschaltet, dann ja, werden sie ja sowieso wieder davon hören, so wird Homöopathie vielleicht dann in Deutschland weiter in Rückgang sein, aber Homöopathie ist schon durch viele Krisen gegangen von Anfang an, bis jetzt immer wieder unter Feuer gewesen. Und vielleicht gibt es dadurch auch nochmal, könnte man auch mal überlegen, führt das vielleicht auch langfristig nochmal zu einer Verbesserung. Ne? Dass man die Homöopathie dadurch, dass sie dann irgendwie so auch im Keim erstickt wird oder versucht wird, sie im Keim zu ersticken, auch ethisch-moralisch zu brandmarken und zu denunzieren, vielleicht entsteht daraus auch nochmal eine größere Resilienz und eine Professionalität und damit auch nochmal ein größerer Stolz, Homöopath zu sein, ohne Stolz im Sinne zu meinen von irgendeiner Erhabenheit über anderen oder besser oder schlechter. Das ist ja etwas, was mir sowieso unklar ist, diese besser-schlechter-Diskussion. Als Homöopath kommen wir immer vom Individuellen und vom Individuum. Das heißt, es gibt eh kein besser und schlechter, es gibt nur das, was der individuelle Patient jetzt braucht. Ne? Und als moderner Homöopath ist das kein Ausschluss. Ne? Gerade heute wieder Patienten vom Arzt, nachdem ich sie dahin geschickt habe, wieder zurück beordert gekommen und behandelt es weiter, nachdem der Arzt seinen wertvollen Beitrag dazu geleistet hat. Also das ist ja gar kein Entweder-Oder, das ist ja ein Zusammenschluss aus verschiedenen Disziplinen. Also insofern das eh Quatsch. Ne? Aber da wieder dazu zu stehen, professioneller das, die Homöopathie aufzustellen, kann ja durchaus daraus auch erwachsen. Und bei mir persönlich, das habe ich ja am Anfang schon so ein bisschen eingeläutet, ist es so, dass die Homöopathie eher immer besser funktioniert, natürlich. Also je länger ich das mache, desto erfolgreicher bin ich mit Homöopathie. Was auch immer Erfolg ist, das messe ich ja dann tatsächlich auch ganz unwissenschaftlich in subjektiven Rückmeldungen. Na, wenn Patienten wie heute mir sagen, ja, also mir geht's einfach viel, viel besser, mein Darm ist super, ich schlafe viel, viel besser, ich habe keine Ängste mehr. Und das große Thema mit dem Schlaf, was ich hatte, da habe ich gemerkt, dass der ganze Druck rausgegangen und seit der Druck rausgegangen ist nach dem Mittel, kann ich auch wieder besser schlafen. Also vielen Dank für die 2x3 Globuli. Und wenn man denkt, na, 2x3 Globuli, was kosten die? 1,50 € maximal, vielleicht sogar weniger. Denn finde ich, sollte man eher als Bundesregierung mal den Homöopathen fragen, wie er das eigentlich macht mit 2x3 Globuli, weil das würden die anderen nämlich auch gern können, so günstig Patienten behandeln. Frau Hughes hat mir mal gesagt, meine Lehrerin von der SA-Homöopathie-Schule, dass der unter Druck sich auch die Spreu vom Weizen trennt. Also ich liebe alle meine Kollegen, bitte fühle sich niemand angesprochen. Aber es wird natürlich auch nochmal durch den großen Druck, werden auch nochmal die Leute, deren Homöopathie-Qualität vielleicht nicht hoch genug ist bisher, auch nochmal gedrückt, zum entweder Qualität nochmal erhöhen, die Schulen nochmal die Qualität erhöhen, vielleicht auch mit KI nochmal die Möglichkeit, die Verschreibungssicherheit zu verbessern. Oder ich habe mit der Erika Rau ja darüber gesprochen, über das Symptomlexikon, die Verschreibungssicherheit auch nochmal zu erhöhen. Na, jeder zufriedene Patient, den wir rausbringen, ist grundsätzlich eine Stimme für uns. Aber ich denke, man hat schon relativ viel auf die Homöopathie eingehauen, sodass ich immer wieder auch merke, dass auch Kollegen Angst haben zu sagen, sie sind Homöopath, oder Patienten Angst haben zu sagen, dass sie sich homöopathisch behandeln lassen. So weit sind wir ja schon gekommen. Das wird die Homöopathie natürlich schwächen, weil wir natürlich dadurch unsere größten Botschafter, nämlich zufriedene Patienten, auch verlieren, die das lieber für sich behalten und das nicht groß in die Welt tragen. Insofern wird Homöopathie wahrscheinlich nochmal auch jetzt die nächsten Jahre wahrscheinlich auch nochmal durch eine Negativstrecke hindurch müssen. Wo ich aber dann gespannt bin, was da Positives draus kommt, ne? Und vor allen Dingen ja dann die Rebellen übrig bleiben, die weiterhin ihre Stimme vielleicht auch umso lauter dann erheben und positiv auf die Sachen hinweisen, so wie ich zum Beispiel. Das motiviert mich eher dazu, zum Bleiben und zu sagen. Insofern ist eigentlich mein Abschlussstatement, dass wir vielleicht unsere Gesundheit nicht nach Wirtschaftlichkeit, Evidenz und nach Geld bemessen sollten. Ich verstehe das, dass das nötig ist in einer Solidargemeinschaft, ne? Aber vielleicht doch wieder an dem, was tatsächlich nachhaltige Gesundheit ist. Und vielleicht wäre es auch interessant, mal zu gucken, welche Therapie macht denn die Patienten nachhaltiger gesund und hält sie nachhaltig davon ab, langfristig Dauermedikationen in Anspruch nehmen zu müssen. Und hier werden dann nicht nur Homöopathie, sondern natürlich auch Ernährungskonzepte, Nährstoffkonzepte, ne? Da werden dann auch andere Konzepte plötzlich viel relevanter, die dann vielleicht sogar Homöopathie und Schulmedizin überflüssig machen würden, wenn man die Bevölkerung sensibilisiert darauf, wie wichtig es ist, den Körper in der Balance zu halten, auf emotionaler, geistiger und physischer Ebene, was ja mit Homöopathie überhaupt nichts zu tun hat und trotzdem sehr evident ist. Also insofern könnte man auch fragen, warum eigentlich nur an der Lösung des Problems therapiert wird und gar nicht an der Ursache. Ich denke, wenn man 40 Millionen darin investieren würde, vielleicht auch an der Prävention zu arbeiten, also wenn man das Geld, was man jetzt hat, dafür dann benutzen würde, zum Beispiel Kampagnen zu machen, wo man die Leute nochmal sensibilisiert oder auch im Supermarkt, ne, wie das hier teilweise schon in der Schweiz ist, dass man so Nutri-Score oder sowas hat, wo man nochmal forciert, dass alle Nahrungsmittel das brauchen, das vielleicht auch nochmal differenzierter sogar draufdruckt und den Leuten so nochmal sensibilisiert, was sind eigentlich gesunde Nahrungsmittel und was nicht. Ne, wie beim Rauchen, wo es ja auch schon draufsteht. Ne, vielleicht wäre das noch interessant, wenn das plötzlich auf Chipspackungen, auf Glacé, auf Süßgetränken, auf anderen fett- und zuckerhaltigen Speisen plötzlich draufstehen würde, dann würden wir grundsätzlich diese symptomorientierte Therapie überflüssig machen, was zum Beispiel auch sehr evidenzbasiert wäre. Ist auch die Frage, warum das von der Krankenkasse nicht bezahlt wird. Sehr kostensparend, nachhaltig, präventiv, wirtschaftlich und statistisch in klinischen Studien bewiesen. Genau. Gut, habe ich genug geredet? Ist eine lange Folge. Mal gespannt, wie euch mein Statement dazu gefallen hat. Es gibt sicher noch viel mehr Punkte zu besprechen. Wenn sich da Leute auch berufen fühlen, kommt gerne im Podcast. Korrigiert mich, diskutiert mit mir. Wir können das über das halbe Jahr bis 2027 ja immer ein bisschen am Leben halten, dass wir da nicht ganz still bleiben bis am Ende des Jahres. Also wer da so sagt, ich habe unbedingt noch was zu erzählen in die eine oder andere Richtung, der möge sich doch gern bei mir melden, dann lade ich euch ein als Interviewgast und wir werden da ein, zwei Punkte aus dem vielleicht auch nochmal in Ruhe oder unter anderen Aspekten besprechen. Mein Abschlussstatement ist auf jeden Fall ganz klar, dass als Homöopath ich diese Änderung des Gesundheitssystems als äußerst fragwürdig finde, nicht zu Ende gedacht und insofern überhastet entschieden. Und bin eher der Meinung, dass das der Gesundheitssystem sogar nachhaltig belasten wird oder einen großen Shift geben wird zu Privatpatienten, was ja vielleicht auch die Idee ist. Aber das große Problem ihrer Finanzierungslücke haben sie damit nicht gelöst. Und insofern ist es eher ein Schlag in die Fresse von Homöopathen und Anthroposophen. Und das zitiere ich am Schluss nochmal die homöopathischen Ärzte. Man hat ohne Grund zwei beliebte und funktionierende Therapien aus dem System genommen. Gut, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Große Freude an alle Schweizer, die weiterhin ihren Homöopathen besuchen dürfen, sowohl homöopathischen Arzt als auch den eidgenössisch diplomierten Homöopathen. Und mein wirklich ernst gemeintes Beileid an alle, die sich Homöopathie beim Arzt bisher geleistet haben und sich das demnächst nicht mehr leisten können, drücke ich die Daumen, dass ihr irgendwie das Geld zusammenkriegt, euch bei einem Heilpraktiker zu melden. Und meiner Erfahrung nach kann man sich bei jedem Heilpraktiker melden und sagen, ich würde gerne Homöopathie in Anspruch nehmen, habe aber kein Geld, sehen Sie da irgendeine Möglichkeit? Falls der Homöopath, den ihr dann so ansprecht, nicht sagt, ja klar, kein Problem, ne, lauft so weit ihr könnt. Ohne dass ich meine, wir Homöopathen sollten kein Geld nehmen für unsere Leistung, sollten wir auf jeden Fall, brauchen wir auch dringend, um unsere Familien zu ernähren und an der Leistungsgesellschaft irgendwie teilzunehmen. Aber für vereinzelte Patienten, glaube ich, hat jede gut laufende Praxis dieses Polster. Ich mache das auch regelmäßig. Und wenn man da also keine gemeinsame Lösung findet, dann ist es, auch kein guter Homöopath. Oder er hat schon sehr viele Patienten, die er so finanziell unterstützt. Genau, also wer sich da nicht angesprochen fühlt, soll sich auch nicht angesprochen fühlen. Alles Gute und ich drücke uns und der Homöopathie die Daumen, dass wir alle dann noch nachdem wir jetzt jahrelang dem Abschwung der Homöopathie zugeschaut haben, dass wir den Aufschwung noch miterleben und auch vielleicht sogar ja mitgestalten. Insofern vielleicht doch nochmal am Schluss ein Aufruf, sich unbedingt bei den Patientenorganisationen zu melden und die tatkräftig unterstützen. Also das müsste ein Run jetzt nochmal passieren auf Homöopathie Schweiz, die sich europaweit für Homöopathie einsetzt. Also nicht nur mein Jahr in der Schweiz bräuchte es ja nicht, doch, die brauchen Geld. Alle brauchen da Geld, dringend, ne? Um Forschung zu finanzieren weiterhin, und da könnt ihr euch als Patienten am besten an den Homöopathie Schweiz und dann BPH, Bundesverband Patienten für Homöopathie oder so, keine Ahnung, BPH in Deutschland wenden und unbedingt Mitglied werden. Weil wenn da plötzlich dann keine Ahnung, 20 Millionen Mitglieder hat, ne, dann hat die auch ganz eine andere Stimme, dieser Patientenverband. Ne? Also wer da noch nicht Mitglied ist, spätestens jetzt ist es Zeit. Ne? Und auch da kann man anfangen. Hey, ich würde gerne Mitglied werden, kann aber nicht viel zahlen. Also wie könnt ihr mir entgegenkommen? Ne? Und dann bin ich sicher, im Moment nehmen die euch mit Handkuss. Hauptsache, da sind Leute engagiert. Ne? Gut, jetzt habe ich ja wirklich genug geredet. Fast eine Stunde. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.